herzlich willkommen bei K6 Gesundheit, der gesunde Podcast für dich. Mein Name ist Doreen Knapp und schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich begrüße heute meinen ersten Interviewpartner bei Visite, und zwar einen Arzt. Hallo Thomas, grüß dich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst zu diesem Interview und ich bin gespannt, was wir nachher für ein Resultat haben. Thomas, du bist Arzt. Was machst du genau?
Ich bin Anästhesist. Das heißt, wir Anästhesisten kümmern uns um vier große Bereiche. Das ist zum einen die Anästhesie, also Narkosen im OP. Zum zweiten ist das die Intensivmedizin, kritisch kranke Patienten auf Intensivstationen. Dann ist die Notfallmedizin ein großer Bereich und die Schmerztherapie, akuter oder chronischer Schmerzen. Des Weiteren habe ich noch einen Sonderauftrag bei uns im Krankenhaus. Ich bin Transplantationsbeauftragter des Hauses.
Oh, das ist sehr spannend. Ich hoffe, dass ich vielleicht zum Ende da nochmal drauf zu sprechen komme.
Ja, gerne.
Thomas, der Podcast geht ja um das Thema Gesundheit. Wie definierst du für dich Gesundheit?
Eine Definition zu finden für Gesundheit ist schon recht schwierig. Das hattest du in deinem letzten Podcast ja auch schon mal besprochen, den ich mir angehört habe. Ich halte es so ein bisschen am ehesten mit der Definition der WHO, die ja von Wohlbefinden in verschiedensten Bereichen spricht. Das ist natürlich ein utopisches Bild, was man nur schwer erreichen kann, dass man in jeglicher Form sich wohlfühlt. Aber ich glaube, dass es sehr subjektiv ist, was man als gesund betrachtet. Wenn man sich so die täglichen Gespräche auch im Bus so anhört, der eine, der ist schon bei einem Schnupfen krank, wenn er ein bisschen eine laufende Nase hat und mal niest. Und der andere, also ich zum Beispiel, finde Schnupfen zwar lästig, ohne Frage, aber nicht wirklich krank. Außer man hat jetzt wirklich Schmerzen oder Fieber. Also es ist sehr schwierig, ein sehr, sehr komplexes Thema, die Gesundheit.
Ja, es ist wirklich nicht einfach. Wir beide kommen ja aus dem Gesundheitswesen und also du als Arzt, ich als Hebamme, und mir ist die letzten Jahre wirklich aufgefallen, dass Menschen, wenn sie mit Experten, also so wie wir beide, du als Arzt, ich als Hebamme, ins Gespräch kommen, doch ihre Verantwortung irgendwie an der Tür abgeben. Wie ist deine Erfahrung in deinem beruflichen Alltag?
Das ist schon ein Stück weit so, das stimmt. Da gibt es zum einen die Seite, dass die Patienten oder die Menschen ihre Verantwortung an der Pforte des Krankenhauses abgeben und auf der anderen Seite aber sich selbst wie Experten aufspielen, weil sie im Internet gelesen haben, naja, auf Wikipedia, so und so läuft es. Da ist eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem einen und dem anderen. Das ist schon eine Sache, die man irgendwie wieder zusammenfügen muss. Zum einen muss man natürlich die Eigenverantwortung von Patienten stärken, denen klar machen, dass ihre Gesundheit ihr eigenes Ding ist, dass Gesundheit ein Stück weit natürlich auch schicksalhaft ist, zum anderen aber auch beeinflussbar ist, indem man sagt, okay, nicht rauchen, weniger trinken, mehr Sport machen. Also da die Eigenverantwortung zu stärken, ist schon ein aufwendiges Ding.
Gibt es irgendwas, wo du die Eigenverantwortung bei Patienten förderst oder fördern kannst?
Also ich persönlich habe da manchmal Schwierigkeiten mit, weil ich als Anästhesist jetzt nicht so in der Patientenversorgung bin, dass er ja präventiv tätig ist. Was ich schon kann und was mir sehr wichtig ist, wenn ich einen Patienten zum Aufklärungsgespräch in der Sprechstunde habe, zur Narkose, dann möchte ich, dass die Leute ihre Fragebögen selbst ausfüllen, dass sie sich Gedanken machen über ihre Körper, über ihre Krankheiten. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Da gibt es sehr oft Sachen, da kommen Patienten, haben überall angekreuzt, nein, sprich, sind Krankheiten, Herz, Lunge, Leber, Niere vorhanden und die sagen nein. Und dann kommen sie mit einer Medikamentenliste von 5, 6, 7, 8 Tabletten und dann frage ich, na, was ist das für eine Tablette? Ja, die ist für Blutdruck. Aber sie haben doch angekreuzt, sie haben keine Krankheiten. Ja, die habe ich, ne? Und dann kommt die nächste Tablette, was ist das für eine? Ja, die ist für den Zucker. Okay, also sind sie doch erkrankt. Das ist schon manchmal, das ist nicht selten, dass Patienten dann überhaupt keine Selbstreflexion haben, was für Krankheiten vorliegen. Die haben das vom Arzt verschrieben bekommen und dann nehmen sie es halt. Aber sie sind gesund, ja klar.
Ja, sie sind in ihrem Sinne gesund, weil sie nehmen ja Tabletten, sie fühlen sich ja nicht krank. Das hatten wir ganz am Anfang gerade gehabt, diese subjektive Wahrnehmung. Und ja, ich weiß, was du meinst. Es geht vor allen Dingen darum, sich wieder selbst zu reflektieren und sagen, naja, ich fühle mich gut, aber eigentlich nehme ich ja auch Tabletten, die meine Krankheit beeinflussen, damit ich genauso in diesen Zustand komme.
Ja, richtig. Und dann vergessen sie oftmals, dass sie eigentlich eine Krankheit haben. Der Blutdruck ist doch gut, ja, weil sie die Tabletten nehmen. Naja, Eigenverantwortung stärken geht auch in verschiedenen anderen Arten. Ich habe, wie gesagt, nicht so den Einfluss als Anästhesist auf den Patienten, aber andere Ärzte. Also ich habe so ein Negativbeispiel, das war in der Jugend. Da hatten wir einen Hausarzt, der sehr kernig war. Und der hatte ein Schild, so im Eingangsbereich hängen, da stand drauf, gelebt, geraucht, geliebt, gesoffen und dann noch auf den Doktor offen.
Nein, echt?
Doch, das war schon echt ein Ding. Also natürlich ist das irgendwo wahr. Wenn man entsprechend schlecht lebt, dann wird man eher krank. Und auch wahr ist, dass man dann auf den Doktor hoffen darf. Trotzdem kann man das so nicht rüberbringen, finde ich. Also so als Beispiel, ich habe ja in Australien gelebt und gearbeitet. Und da lernen die Studenten in der Uni, wie sie auf Patienten eingehen, wie sie Patienten in Gesprächen dazu bringen können, eben ungesunde Lebensweise zu lassen.
Also sehr interessant. Ja. Also, haben wir das nicht in Deutschland?
Nee, also in unserem Studium kommt sowas eigentlich gar nicht vor. Aha. Also in meinem auf jeden Fall nicht. Ja, wie das jetzt heutzutage ist, weiß ich auch nicht. Aber ich hätte nicht davon gehört, dass sowas heute anders wäre.
Also Gesundheitsprävention in dem Sinne. Oh,
spannend. Also ich denke, Prävention selbst gibt es schon. Aber nicht so die Sprachtechniken, wie man jetzt auf Patienten eingehen kann, um jetzt so zu bringen.
Spannend.
Ja. Also wenn ich in einem Aufklärungsgespräch zu Narkosen einen Patienten habe, der halt raucht, dann kann ich das schon ansprechen. Vielleicht sollten sie es mal lassen, weil sie jetzt gerade Herzkrank sind oder an ihren Blutgefäßen operiert werden müssen und das Raucherbein behandelt werden sollte. Das kann ich schon machen, nur es ist nicht direkt meine Aufgabe. So sehe ich es auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so.
Okay, trotzdem können wir uns untereinander unterstützen.
Klar,
also wir Menschen.
Ja. Was als nächstes so ein bisschen eine Sache ist, das ist zum einen diese Verantwortung und zum anderen dieser Anspruch. Wie gesagt, die Patienten geben wirklich ihre Verantwortung ab und zum anderen haben sie Ansprüche. Und die Ansprüche sind natürlich viel Sicherheit.
Ja,
natürlich
das stimmt.
Eine Sicherheit ein hohes Gut. So als Beispiel, das ist in der normalen Welt ja auch so. Wir hatten vor bald 2 Jahren dieses schwere, schlimme Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, am Breitscheidplatz.
Ja, ich erinnere mich.
Und damals ging keiner mehr auf den Weihnachtsmarkt.
Ja.
Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, extrem gering ist. Das ist in der Medizin oder in der Anästhesie auf jeden Fall, da kann ich halt es genau von sagen. Also ist eine hohe Sicherheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist gering. Trotzdem haben viele Leute Angst und möchten eine hundertprozentige Sicherheit haben.
Ja, das stimmt, da bin ich ganz bei dir, weil das erlebe ich auch. Unsere Techniken in der Medizin sind ja unwahrscheinlich sensibel geworden. Deshalb kann man ja mittlerweile viel früher und viel schneller was feststellen. Durch Ultraschall, durch andere Diagnostikerfahrungen. Und ja, das merke ich auch, dass diese Sicherheit trotzdem aber auch dann wieder unsicher macht.
Mhm. Ja.
Und das ist also...
Auf jeden Fall gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, muss man auch sagen. Also wenn ich
danke,
morgens aufstehe,
stimmt.
Wenn ich morgens aufstehe, zur Arbeit zu gehen und auf dem Flocati ausrutsche und mir das Genick breche, dann ist das halt, das kann passieren.
Ja,
also,
genau.
Es ist nur selten. Ja, das ist trotzdem, manchmal sitzt man da, und das kennst du ganz sicher auch, es gibt ja, glaube ich, im Hebammenwesen den Spruch, don't Google with a Kugel.
Ja,
also, dass, Frauen
der Hebammenspruch schlechthin.
Ja, dass Frauen nicht mit einem schwangeren Bauch im Internet googeln sollten. Kommen Patienten zu mir und sitzen in der Aufklärungsgespräch und ich frage sie, haben sie noch Fragen, nachdem ich alles gesagt habe. Ja, aber es ist doch so, dass schon mal Patienten wach geworden sind in Narkose oder dass Patienten nicht wieder wach geworden sind nach Narkosen oder bei der PDA, dass es Frauen gibt, die nach ihr Leben lang Rückenschmerzen haben oder Lähmungen haben. Das sind Sachen, die werden im Internet oftmals breitgetreten. Natürlich nur die schlechten Sachen. Die guten Sachen nennt ja keiner, dass es millionenfach gut gegangen ist. Ist in den Nachrichten abends ja genauso, wenn man sie anschaltet. Man sieht fast nur die schlechten Sachen.
Ja, das stimmt.
Aber dann auf den Experten zu hören, das ist wirklich eine Sache, das können viele Patienten nicht mehr.
Das stimmt. Thomas, das Resultat jetzt am Ende von unserem Gespräch. Was nehmen wir mit von dem Interview?
Ich denke, Patienten oder Menschen haben viel Einfluss auf ihren Körper, auf ihre Gesundheit. Du sagtest das ja auch vor 2 Wochen schon, dass es Risikofaktoren gibt, die man beeinflussen kann. Es gibt Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Mhm. Ich finde auch, als Arzt ist es oft so, man kann dem Patienten nur einen Anstoß zur Heilung geben. Das heißt zum Beispiel, der Chirurg nimmt den Appendix raus, der entzündet ist. Den Rest, das Heilen, das muss der Patient selbst machen. Der Körper, aber eben auch der Geist sozusagen. Ja. Wenn ein Mensch also von der Vorstellung her nicht gesund werden möchte, will ich nicht sagen, aber wenn er nicht dazu bereit ist, selbst mitzuhelfen, dann können wir Ärzte uns noch so sehr anstrengen, es tritt keine Heilung ein. Das sehe ich sogar auf Intensivstationen. Schwerstkranke Patienten, Leute in einer Sepsis, also einer Blutvergiftung oder schwer lungenkranke Patienten, die beatmet werden müssen, wenn die sich aufgegeben haben oder auch im Krebsbereich, wenn Leute sich da aufgegeben haben, dann haben wir Ärzte ganz wenig Chancen, da überhaupt was dran zu machen. Natürlich können wir die zur Heilung anstoßen oder anregen, aber die Patienten müssen vieles selbst machen.
Somit sind wir wieder bei dem Thema Selbstverantwortung.
Selbstverantwortung, richtig, genau.
Thomas, jetzt ganz zum Schluss, die letzte Frage. Du bist in deinem Krankenhaus Organspendebeauftragter?
Nee, das stimmt so nicht. Ich bin, so nennt sich das, Transplantationsbeauftragter.
Ach so, okay.
Obwohl der Begriff, da hast du vollkommen recht, Organspendebeauftragter eigentlich der treffendere wäre. Ich bin nicht dafür zuständig, Transplantationen zu organisieren oder zu durchzuführen sogar. Wir machen keine Transplantation in unserem Haus. Mhm. Es geht nur darum, eventuelle mögliche Organspender zu identifizieren. Das heißt, Patienten, die schwerst krank sind, die eine irreversible Hirnfunktionsstörung haben, die ohne Maschinenbeatmung und Ähnliches nicht mehr leben würden, eventuell einer Organspende zuführen zu können. Also mit den Angehörigen zu reden, ob sie einverstanden wären, ob der mutmaßliche Wille, darauf kommt es an, des Verstorbenen so wäre, dass er seine Organe spenden möchte. Und darum geht es bei mir.
Okay, das könnte echt der nächste Podcast sein für irgendwann 2019.
Ach, mal sehen.
Gibt es noch irgendeine Geschichte dazu? Hast du schon mal einen Kongress oder eine Fortbildung besucht?
Mehrere, viele.
Okay. zu dem Thema, wo mal darüber gesprochen wurde, was hast du da mitgenommen?
Da gibt es so einige. Eigentlich bei jedem größeren Kongress, bei jeder größeren Veranstaltung der DSO, das ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation, das gibt es Patienten, die transplantiert worden sind. Das heißt, Leute, die Organe empfangen haben, Nierenspenden oder Leberspenden. Und da waren es vor allen Dingen auch so die Lebertransplantierten. Das sind schon Patienten, die wären tatsächlich definitiv verstorben, wenn sie kein Organ bekommen hätten. Deine Leber zu ersetzen, so wie es bei einer Dialyse bei der Niere geht, das ist so auf lange Zeit nicht möglich. Und das sind extrem dankbare Patienten. Patienten, die wirklich auch die Werbetrommel rühren, zu sagen, okay, schafft euch einen Organspendeausweis an, trefft eure Entscheidungen zu Lebzeiten, dass, wenn etwas passiert mit euch, ob ihr einverstanden seid, dass eure Organe entnommen werden können, um einem Menschen noch ein Leben zu ermöglichen oder eben nicht. Das ist auch noch ein Thema Eigenverantwortung, was wir eben hatten, dass sich da Menschen frühzeitig zu Gedanken machen müssen.
Und umgekehrt auch schon mal Menschen kennengelernt, die das entscheiden mussten für Angehörige?
Ja, da ist vor allen Dingen ein Vater bei mir im Kopf geblieben, der mal auf einem Kongress gesprochen hat, dass wirklich die gestandensten Ärzte da wirklich saßen und ich glaube sogar 1-2 Tränchen mal gesehen habe, der von 2 Kindern, die von sich, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, berichtete. Oh. Und das ist einer der Kinder, hatte einen Organspendeausweis und er musste aber trotzdem noch die Entscheidung mittragen, die sein Kind zu Lebzeiten getroffen hatte, zu sagen, ja, okay, ich bin einverstanden, dass die Organe entnommen werden. Mhm. Da fragen wir immer noch auch die Angehörigen, dass sie auch damit einverstanden sind. Und der wirklich sehr beeindruckend davon erzählte, von dieser Sache. Und der aber auch dann die Werbetrommel rührte und sagte, ich empfinde die Entscheidung als richtig. Er hat im Nachhinein erfahren, wie vielen Menschen er damit noch ein Leben ermöglichen konnte oder wie viel Jahre er Menschen noch schenken konnte. Also nicht er, sondern sein Kind mit der Entscheidung, die Organe zu spenden. Das war schon sehr beeindruckend.
Wahnsinn. Und das Finalresultat, was ich jetzt nochmal hier raushöre, ist wirklich Eigenverantwortung und die Sicherheit, die wir eh nicht hundertprozentig haben.
Ja.
Thomas, herzlichen Dank dein Dasein. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zu dem nächsten Thema K6. Welcher Wissenschaftler steckt dahinter und was hat das mit Gesundheit zu tun? Ich freue mich, wenn du wieder in 14 Tagen mit dabei bist und reinhörst. Bis dahin, bleib gesund, deine Doreen.